Du wirst angefeuert, die Dinge zu tun. Ich würde mit uns kurz in was hineinschauen wollen, Hebräer 11. Und ich gehe im Schnelldurchlauf durch, da das nur die Einführung ist, das ganze Kapitel. Was ist denn der Glaube, Vers 1? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist denn der Glaube? Also die Definition ist nicht, naja, vielleicht wird's was, mal gucken, im besten Fall, naja, man kann ja darauf hoffen, sondern hier, da steckt so eine Bestimmtheit drin. Es ist ein Rechnen, also das ist doch was für Männer. Also ich rechne damit, dass die Dinge sich so ereignen, weil der was zugesagt hat, vertrauenswürdig ist. So, das ist aufgrund von einer Beziehung, wenn mir jemand sagt, du, ich werde das für dich tun, dann wird er das auch tun. Ich plane das in meine Überlegungen ein. Das ist nicht so, naja, mal schauen, im besten Fall wird es so. Sondern ich rechne mit den Dingen, ich beziehe die in meine Überlegungen mit ein, und zwar in meine Überlegungen bezüglich der Zukunft. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und hier ist das Spannende. Unsichtbare Dinge. Sind deshalb unsichtbar, weil ich sie heute noch nicht sehe. Klasse Erkenntnis, Markus. Aber ich glaube, hier ist unsere Herausforderung. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Dass es in der unsichtbaren Welt einen Zustand von Gerechtigkeit, von Frieden und Freude gibt, den ich im Moment vielleicht nicht äußerlich und von den Umständen her habe. Und Glaube bedeutet nicht, ich darf nur eins sehen, sondern Glaube bedeutet, beides ist wahr und in welche Richtung gehe ich. Was erwarte ich? Woher nährt sich meine Hoffnung? Also ich kann ja auch eine Negativerwartung haben, sozusagen. Das, was ich sehe, ist das, was sich verschlimmert. Oder das, was ich im Unsichtbaren sehe, ist das, was ich langfristig sehe. Und dann werden uns alle Glaubenshelden gibt es einen Schnelldurchlauf. Abel, weil er Gott glaubte, nahm Gott seine Gaben an. Da ist Abraham, der eine Verheißung bekommen hat und der sich deshalb aufmacht. Und ich finde, Abraham, das ist echt eine Geschichte. Ich könnte ganz viel dazu sagen, aber ich will es reduzieren auf zwei Punkte. Abraham bekam eine Zusage, dass durch ihn ein riesiges Volk entsteht. Und was wir von Abraham lernen können, Gott hat ihm gesagt, dass dieses Volk größer ist als der Sand, auf dem er läuft, und größer als der Sternezahl. Und Abraham war vor allem viel unterwegs und er hatte keine Schuhe. Und er hat jeden Tag den Sand zwischen seinen Füßen gespürt, wenn er vorwärts gegangen ist. Und jeden Tag, wenn er sich hingelegt hat, hat er die Sterne am Himmel gesehen. Und was den Sand am... egal. Auch überall gefunden. Aber er hatte das, was Gott zugesagt hatte, permanent vor Augen. Und er hat sein Leben mit dem verbunden, was die Verheißung war. Und gleichzeitig hatte er es nicht in seiner Lebzeit gesehen. Abraham hat eine Verheißung bekommen, die sich nicht in seiner Lebzeit erfüllt hatte. Aber was Abraham gesehen hat und warum er hier unter diesen Glaubenshelden gezählt wird, ist, dass er dieser Überzeugung geglaubt hat und sich aufgemacht hat und einen Schritt gegangen ist, einen Sohn gezeugt hat, sich aufgemacht hat in ein neues Land. Und er hat dadurch in der Familie eine Bestimmung festgelegt, die sich durch die Generationen weitergesetzt hat. Und manchmal ist es wichtiger, dass die Richtung, die man im Glauben einschlägt, dass die begonnen wird, als dass man alles zählt oder alles erlebt. Das ist zumindest Gottes Sichtweise. Er belohnt den Anfang. Er belohnt dein Herz. Er belohnt deine Reise. Er belohnt die Richtung, in die du gehst. Und nicht, ob du alles in deiner Lebzeit selber und persönlich erlebst. Dann wird von Mose gesprochen, der ausgezogen ist, der Befreiung gebracht hat. Da ist die Rede von der Prostituierten Rahab, die irgendwie mitgewirkt hat, dass Gottes Wege sich erfüllt haben. Gideon, Barak, David, Samuel. Und es spricht von den vielen Unbekannten, die Gott vertraut haben und manches nicht gesehen haben. Manche von ihnen haben sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt, ins Gefängnis geworfen. Und jetzt kommen wir ins Kapitel 12. Hebräer 12, und dort heißt es in Vers 1, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Oh. Also ich finde, das sind echt zwei schöne Dinge drin. Das Leben ist ein Kampf. Also ich finde es ermutigend. Also nicht, dass es so ist, aber dass es beim Namen benannt wird. So. Das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt Herausforderungen. Es gibt Dinge, die dich an die Grenze bringen wollen. Wir leben in einem Schlachtfeld. Wir leben in dem, dass wir uns entscheiden dürfen zwischen Gut und Böse. Da ist ein Kampf, der stattfindet. Und wir sind da irgendwie mitten drin. Okay, jetzt weiß ich zumindest, warum manches so ist. Aber in dem gibt es eine Wolke von Zeugen. Und das sind all diese Glaubenshelden, die hier aufgezählt werden. Da ist ein Abraham, der irgendwie gehört hat, er soll sich aufmachen in ein neues Land. Und er hat sich aufgemacht. Und jetzt sieht er, dass da eine Nachkommenschaft ist. Da ist ein Mose, der sich aufgemacht hat und der gesehen hat, wie das Volk Gottes aus Gefangenschaft befreit wurde. Der zwar selber nicht das verheißene Land gesehen hat, aber er hat gesehen, wie das Volk Gottes anfängt. Und der gesehen hat, wie es nach ihm Josua in das verheißene Land geführt hat. Da sind die Namenlosen, die für Dinge gegangen sind. Und es sind alles Leute, die dastehen und schauen, wie wir weitergehen. Da ist ein Apostel Paulus, da ist ein Petrus, die Welt auf den Kopf gestellt haben und die jetzt in dieser Wolke von Zeugen leben. und die eine Botschaft haben: Es ist möglich. Dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Es ist möglich. Ein gutes Ende ist machbar. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mitten in unseren Herausforderungen etwas mehr sehen als nur die Situation, sondern dass wir sehen, wie wir enden wollen. Dass wir sehen, wie wir enden wollen. Das sind diese Helden, die dir zurufen: Geb nicht auf, geh weiter. Es ist möglich, durchzukommen. Es ist möglich, nicht aufzugeben. Es ist möglich, das Böse zu überwinden. Und das Wichtigste, was sie dir, glaube ich, sagen, ist nicht, ob du alles schon hast und siehst, sondern wie du dich innerlich ausrichtest, nach was du jagst, wo dein Fokus liegt. Dieses Wochenende feiert der Stoffwechsel ja 25 Jahre, also 25-jähriges Jubiläum und Bestehen. Und ich saß am Freitag kurz mit dem Ralf zusammen und er hat mir noch eine Sache kurz gesagt und sagte: Markus, es gab was, das hat mich wirklich durchgetragen. Und ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber in einer schwierigen Zeit, in der auch er steckte, habe ich ihn wohl mal in den Arm genommen und ihm gesagt: Ralf, ich bin so stolz auf dich, wie du dich ausrichtest und wo du hin willst, und du wirst es sehen. Und irgendwie hat ihm das Kraft gegeben, weil ich sagte nicht: Wow, Ralf, ich finde der Hammer, was ich gerade alles bei dir sehe und was du bist. Da waren seine größten Zweifel. Und ich glaube, in dem Moment hätte er manches auch nicht nehmen können. Aber das, wonach er sich ausrichtet, wonach er sich sehnt, auf was er zulebt und dass er nicht sich selber aufgibt, sondern sagt: Mit Gott sind alle Dinge möglich und wir werden dort reinkommen, das hat ihn beflügelt, weiterzugehen. Und ich glaube, das ist, was diese Wolke von Zeugen tut. Sie feuert dich an, weiterzugehen. Und das Gute ist und das Spannende ist, nicht nur, dass es diese Wolke von Zeugen gibt, die an dich glaubt, sondern das Spannende ist tatsächlich, dass wir auch zu dieser Wolke von Zeugen gehören. Und dass dein Leben für jemand anders eine Wolke sein kann, wo dein Leben ruft und er sagt: Wow, das, was der Uwe tut, das feuert mich wirklich an. Dass er nicht aufgibt, dass er weitergeht. Im hohen Alter demütig, sich was sagen. Oh, das war die Wunde. Oh, jetzt muss ich. Oh, okay. Im besten Alter. Also, jetzt ist es aufgenommen. Und alle, die älter sind als der Uwe, bei denen muss ich mich auch entschuldigen. Aber du wirst angefeuert von anderen und von Menschen, von Männern und Frauen, die vor dir gegangen sind. Und gleichzeitig ist dein Leben dazu bestimmt, andere anzufeuern. Dein Ehemann, deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, dein Chef, was wir vorhin gehört haben. Dein Leben ist dazu bestimmt, anzufeuern. Und wir wollen hier ein bisschen weiter reinschauen, was das bedeutet, diesen Kampf zu bestehen, weil wir angefeuert sind. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Die Bibel spricht hier klar, sehr klar, dass es ein Ziel gibt. Und dass von diesem Ziel her Kraft und Bestimmung kommt. Und unser Ziel ist es, zu sein wie Jesus. Und unsere Bestimmung ist es, größere Dinge zu tun als er. Das ist unsere Bestimmung. Und deshalb können wir, also je mehr uns dieses Ziel ergreift, umso mehr werden wir, glaube ich, befähigt, dass wir uns mit falschen Dingen, mit Dingen, die uns belasten und mit Sünde, nicht mehr abgeben. Nicht weil Gott mich dann verstößt, nicht weil Gott dann sauer ist auf mich, sondern weil ich merke, ich tue mir selber keinen Gefallen. Weil ich unsensibel werde auf die Stimme Gottes, weil mein Leben einen Geschmack bekommt, den es von Gott her gar nicht haben sollte, weil mein und dein Leben dazu bestimmt ist, ein Vorbild für andere zu sein und andere anzufeuern. Und ich will sie nicht dazu anfeuern, in dem Bösen zu verharren. Ich will sie nicht dazu anfeuern, sich von Bösem bestimmen zu lassen. Sünde, Eitelkeit, um mich selber drehen, Kleinglaube, zurückhalten, Vorsicht, also falsche Vorsicht. Dazu ist mein und dein Leben nicht bestimmt. Und dieses Ziel ist etwas, was uns hilft, dort reinzukommen. Und den Weg freigemacht hat Jesus. Und das finde ich wirklich spannend, weil Jesus wusste, welche Freude vor ihm liegt. Hat er das andere, das Kreuz, alles ertragen. Ich liebe diese Perspektive. Und ihr Lieben, da sind wir manchmal auch ein bisschen osteuropäisch geprägt. Wir leiden beim Abendmahl und an Ostern immer mit, was Jesus alles durchmachen musste. Und das ist nicht falsch, aber es ist nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist eine afrikanische Sichtweise, die sieht, was dadurch möglich ist. Nämlich, dass wir frei sind, dass wir uns mit Gott versöhnen können, dass dadurch das Böse besiegt ist, dass die Sünde von uns genommen ist. Das ist die Sichtweise und das ist eine Sichtweise voller Freude. Und Jesus hatte sogar selber Freude, wenn er ans Kreuz dachte. Es gab diesen Moment, wo er auch Angst hatte. Und wo er sagte, aber er hat hinter das Kreuz gesehen. Und er wusste, es gibt eine Auferstehung und nach der Auferstehung gibt es einen freien Zugang für uns alle hier. Und dieser Zugang, dass Hunderte, Millionen von Menschen irgendwie zurück zum Vater finden, ist alles wert. Mit Freude ist er ans Kreuz gegangen. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das alles auf sich genommen, weil er nicht nur den Moment und den Schmerz gesehen hat, sondern das Ergebnis und das Resultat von seinem Einsatz. Und in all dem werden wir in unserer Herausforderung ermutigt, auf ihn zu schauen und zu sagen, weißt du, wenn du manchmal aufgeben willst, wenn die Versuchung zu groß ist, wenn das Schmerzempfinden zu groß ist, schau auf Jesus. Da gibt es Dinge, die versuchen, dich zu übermannen. Aber da gibt es so viele Leute, die sagen, es ist möglich. Es ist möglich, in Schwierigkeiten weiterzugehen. Schau dir Abraham an. Da, wo du nicht verstanden bist, schau dir Jesus an. Wie heißt es hier so schön? Angefeindet. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet? Was hat man ihm alles vorgehalten? Was hat man ihm alles abgesprochen? Und Jesus hat sich nie selber promotet. Jesus hat nie gesagt, naja, wartet mal, Jungs, das ist ganz anders. Ihr versteht es völlig falsch, ihr kennt gar nicht mein Herz. Hat er nie getan. Er ist einfach weitergegangen und hat sich festgemacht in Gott. Das ist einer meiner, vielleicht unserer Herausforderung zu sagen, in dem sich festzumachen in Gott. Und egal, wo wir drin stecken, die Beispiele sind so vielfältig, wir können angefeuert leben von Menschen, die uns vorangegangen sind. Und dann kommt etwas, das ist echt spannend. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem ihr auch steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Oh, Markus, vielen Dank für die Ermutigung. Ich bin gerade kurz davor, also wenn hier unten Papsat steht, haben wir noch einen Balken bis dorthin. Jetzt redet ihr die ganze Zeit von einem liebevollen Gott und dann liest es sowas. Nachher wird es nochmal ermutigend, hättest du den nicht auslassen können? Nee. Ich will nicht in die Tiefe rein, aber ich würde gern folgenden Gedanken teilen. Das Problem ist oft, dass sich Worte im Laufe der Zeit ändern. Und wenn man diesen Vers hört und wen Gott liebt, den züchtigt er. Komm, Hand hoch. Wer hat irgendwie eine Ohrschelle, also eine Ohrfeige gesehen? Vielen Dank. Oder eine Rute. Thema Gemeindezucht. Ein Thema, über das man ja kaum noch predigen darf, deshalb dachte ich, muss ich mal machen. Wer denkt daran, dass irgendwie Leute rauswerfen, mit Leuten nichts zu tun haben. So, das sind doch alles so Worte, da kommen ganz schnell negative Emotionen hoch und da kommen Übertreibungen hoch. Und ich würde kurz drauf eingehen wollen. Zum einen, was dort steht, Worte, die sich verändert haben, dass Zucht bei uns viel mehr mit Strafe zu tun hat, aber wenn man das ein Stück untersucht, dann geht es um Erziehen und auf etwas ausrichten. So, jetzt ist gerade mein Akku runter. Ich sag euch, wenn wir weitermachen, ihr müsst ein bisschen klicken. Und ich glaube, hier ist das große Problem, dass wir von einer Übertreibung ausgehen und dann denken, oh, ich hätte gern nur einen Gott, der lieb ist. Und Gott ist Liebe. Und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, dass Gott Liebe ist und dass Gott heilig ist. Und heilig heißt, dass Gott gerecht ist und dass das Böse bei ihm keinen Raum hat. Und die Liebe sorgt dafür, dass Gott sich wünscht, dass wir alle zu ihm zurückkommen und in diesen Zustand verändert werden, wo das Böse tatsächlich nicht mehr unter uns ist, weil es nicht mehr in uns ist, weil er uns so sehr verändert. Das heißt, er ist dabei, uns umzugestalten. Und auf diesem Weg, uns umzugestalten, erzieht er uns und er konfrontiert uns manchmal mit Dingen, wo wir falsch geprägt sind. Wo wir dem Bösen in unserem Leben Raum geben und er erinnert uns an unsere Bestimmung. Und was er auch tut, er beschützt uns vor Leuten, die uns wirklich Böses tun wollen, weil die Liebe nicht gleichgültig ist. Liebe ist immer parteiisch. Liebe sucht immer das Beste. Liebe will immer herausretten und in das Schöne umgestalten. Aber Liebe kann auch einen Punkt setzen, wo man sagt, wenn jemand nicht umkehren will und er will in dem Bösen bleiben, dann stellt sich Liebe auch dazwischen und schützt den, der sich nicht selber schützen kann. Macht das irgendwie Sinn? So, hier kriegen wir ein Gespür von dem, was es heißt, dass Gott erzieht. Dass Gott dabei ist, um uns in die Schönheit zu bringen. Weil er die Kraft des Bösen sieht und uns deshalb daran erinnert und uns mit Dingen konfrontiert, wo wir eine Türe öffnen und selber Zerstörung in uns tragen oder verbreiten. Und weil, schau, Gott verklagt dich deshalb ja nicht. Gott kündigt ja auch nicht die Freundschaft. Aber was er tut, er sagt, guck mal hier, Markus, hier musst du wirklich umdenken. Da gibt es was in deinem Herzen, das würde ich gerne austauschen. Und wen der Herr liebt, den erzieht er. Den nimmt er mit hinein auf eine Reise, so zu werden wie er. Und weil er uns als Freunde sieht, spricht er Dinge an, die manchmal auch herausfordernd sind. Das will ich nochmal sagen. Gott nimmt nichts Böses, um dir irgendetwas zu lehren. Das ist, was Gott nicht tut. Aber Gott fürchtet sich nicht, da wo auch Böses in uns ist, die Dinge anzusprechen, damit wir es überwinden können. Das ist der Punkt, weil Liebe nicht schweigt, sondern Liebe das Beste sucht. Und weil sie das Beste sucht, auch nicht Angst hat, Dinge beim Namen zu nennen und vor allem mit der Ausrichtung, dass wir darin überwinden. So, wir machen weiter. Ich glaube, jetzt müsste Vers 8 kommen. Mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine Kinder seid. Und überlegt euch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Hier ist die Ausrichtung. Gott lenkt uns so, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Schau, bei Erziehung ist es manchmal so, dass wir da geprägt sind von unseren eigenen Erfahrungen. Kennen wir das, dass es irgendwann, also zu Hause gibt ja verschiedene Szenen, irgendwann wird es der Mutter zu viel und dann sagt sie, wie auch immer der Name des Mannes ist, Gottlob, sag doch du mal was. Und dann kommt der Vater ins Zimmer. Und manchmal ist er schon angefressen, weil die Mutter überfordert ist und die Kinder nicht gehört haben. Und was passiert, dass er in seinem Frust den auf die Kinder ablegt. Und wir denken, das ist Erziehung. Was wir hier sehen ist, dass Gott erzieht zu der Herrlichkeit hin, die er selber hat. Also ist seine Maßnahme, uns nicht aus Frust, sondern aus einer Sicht auf dein Leben, was durch dein Leben möglich ist. Und was passieren würde, wenn wir die Sünde, die uns so zurückhält, oder Falsches oder Böses, was uns zurückhält, was dadurch möglich ist an Schönheit. Und dann kommt er hinein und versucht, diese Dinge zu scheiden, damit wir uns für das Gute entscheiden und werden wie er. Das ist die ganze Ausrichtung von seiner Erziehung. Dass das im Moment vielleicht mal unangenehm ist und man sagt, bin ich wirklich so? Ich schätze mich viel besser ein. Wenn das passiert, na klar fühle ich mich nicht gut. Aber ich bewerte das nicht von dem, wie ich überführt werde, sondern von dem, wohin es überführt. Schau, wenn die Richtung ist, du bist zu etwas viel Schönerem bestimmt. Dein Leben könnte so mehr von dem geprägt sein. Und du behinderst dich selber durch diese Dinge. Lass sie. Du tust dir keinen Gefallen. Du tust deiner Ehe keinen Gefallen. Du tust deinen Kindern keinen Gefallen. Du tust deiner Firma keinen Gefallen. Komm, überwinde das. Dann spüren wir, wie Gott uns in die Herrlichkeit zieht. Und ich glaube, von dem her ist es hilfreich, die Dinge zu beurteilen. In welche Richtung zieht es uns? Und dann wird es ja noch mal kurz erklärt. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also ich habe einen ganz kurzen Gedanken dazu. Es scheint möglich zu sein, sich Gott zu widersetzen. Und es scheint so zu sein, dass Gott, wenn wir nicht wollen, dass er uns auch lässt, weil er uns auch nicht zu unserem Glück zwingt. Was bedeutet, er wird die Dinge nicht mit Gewalt durchsetzen. Also ist es scheinbar nicht die Strenge, die wir kennen, sondern es ist ein liebevolles Verben, in dem er Dinge bei uns benennt, damit wir es ändern können. Und wenn wir das zulassen, dann wird es eine gute Richtung nehmen. Und wenn wir es nicht zulassen wollen, dann wird Gott uns hier auch lassen und sagen, ich werde es noch ein paar Mal probieren, ich werde noch ein paar Mal anklopfen, aber wenn du nicht aufmachst, ich werde die Tür nicht eintreten. Und ich werde dich in die Richtung gehen lassen, die du gerne haben möchtest, in der Hoffnung, dass du irgendwann merkst, vielleicht ist es doch gut, auf jemanden zu hören, der es gut mit mir meint und der ein paar Dinge anspricht, die ich nicht so gerne hören will. Und weil das so ist, heißt es in Vers 12, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Das ist eine Aussage aus Jesaja 35. Und da geht es also da werden Aussagen gemacht von der Schönheit, was Gott aufrichten möchte, wo er uns hineinführen möchte, dass er Gutes am Ende im Sinn hat. Und weil das so ist, heißt es, darum stärkt eure müden Knie. Steht zusammen, gebt nicht kurz vorm Ziel auf, auch wenn es manchmal herausfordernd ist, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, ich würde gerne die Hoffnung fahren lassen. Aber stärke die müden Knie, die müden Hände und die zitternden Knie, weil das gute Ende kommt. Und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Das ist ein Zitat aus Psalm 4. Und da geht es ganz kurz darum, dass das Herz die Quelle des Lebens ist. Und darum, dass wie sehr unsere Gedanken unser ganzes Leben beeinflussen. Und das wird hier nochmal aufgegriffen, indem gesagt wird, und lenkt eure Schritte, also eure Gedanken, entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahmgewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollten wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Macht mal eine Folie weiter. Du wirst angefeuert. Schau, manchmal tut es so gut, wenn man angefeuert wird für das, was man ist. Kennen wir das? Ich hatte jetzt Geburtstag und ich habe so viele Karten und SMS oder Mail bekommen, wo Leute sich irgendwie bedankt hatten für das, was ich irgendwie für sie bin. Und vielen Dank, und wirklich, das berührt mich zutiefst. Und dann gibt es die Momente, wo ich mich manchmal selber schwierig finde. Und dann gibt es die Momente, wo ich irgendwie kämpfe. Und in diesen Momenten merke ich, da ist die eine Wahrheit, was ich bin im Moment, zwar nett, aber nicht das, was mich nach vorne ausrichtet. Weil das andere ja manchmal parallel in unserem Leben ist. Und es braucht manchmal Leute, die uns ermutigen mit dem, was sein kann. Und nicht nur mit dem, was schon da ist. Wir brauchen Leute, die uns ermutigen mit dem, was sein kann. Und es bedeutet, dass sie die Dinge, wo wir mit uns selber kämpfen und wo wir uns keinen Gefallen tun, dass sie die Dinge anpacken Und zwar nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um diese Dinge, wie bei einer Wunde, aufzuschneiden, Eiter raus, verheilen, weiter geht's. Das ist für einen kurzen Moment schmerzhaft und langfristig wunderbar. Und es gibt diese Wolke von Zeugen, die uns ermutigt und die dir irgendwie zuspricht, es ist möglich. Und heute, wir hatten ja auch schon dafür gebetet, und da war viel Raum für dieses, da wo du drin steckst, in deinen Herausforderungen. Schau auf die eherne Schlange, schau auf Jesus, schau auf das, dass er dir zuspricht, du kannst überwinden. Schau auf das, dass es wahr ist, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Dass das Böse nicht siegt in deinem Leben, sondern dass du das Böse mit Gutem überwinden wirst. Dass du mehr als ein Überwinder bist. Dass es auch in dir steckt, großzügig zu sein. Dass es in dir steckt, zu vergeben. Dass es in dir steckt, dieselben Dinge zu tun wie Jesus. Dass es in dir steckt, Ungerechtigkeit zu ertragen. Dass es in dir steckt, dass du dich aufmachst wie Abraham. Und dass du ein Leben lang für eine Sache gehst, die erst deine Kindeskinder sehen, aber die du begonnen hast. Das steckt in dir. Du brauchst nicht das sichtbare Zeichen. Du bist jemand, der Gott gehört hat und der einfach weitergehen kann. Du bist jemand, der wie Mose, nachdem er einen Fehler gemacht hat, sich vor Gott beugen kann und nochmal eine Chance bekommt und deren Volk in große Freiheit führt. Du bist nicht gebunden an falsche Entscheidungen deines Lebens. Gott ist mit dir. Das ist, was dir diese Wolke von Zeugen heute zuruft. Wenn wir können, stehen wir auf. Und wer noch beten möchte, es gibt Leute, die beten, manches wurde schon gebetet, ich würde ein kurzes Gebet sprechen und uns dann entlassen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du diesen Weg vorgegangen bist und dass dieser Weg uns zuruft, es ist uns möglich. Und ich will uns alle hier segnen mit einer himmlischen Offenbarung über es ist möglich. Egal, wo du drin steckst, egal, was dich herausfordert, was dich anklagt, was gegen dich steht, wo du unter Beschuss bist, oder wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Ich sage dir, es ist möglich. Es ist möglich, sich auf den Weg zu machen, ohne die Sicherheit zu haben. Es ist möglich, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und mit der Gnade Gottes neu anzufangen. Es ist möglich, weiterzugehen, trotz Anfeindungen und falschen Unterstellungen. Es ist möglich, großzügig zu sein. Es ist möglich, einen Neuanfang zu wagen. Es ist möglich, ein Überwinder zu sein. Es ist möglich, eine Welt umzugestalten. Wie die Jünger. Es ist möglich. Und die Himmelswelt ruft dir zu. Du bist noch nicht am Ende. Die guten Zeiten, die kommen noch. Und was der Himmel sieht, ist, dass irgendwie das Ende gekrönt wird. Und dass heute nicht deine Ergebnisse zählen, sondern deine inneren Entscheidungen. Und sie rufen dir zu, dass du mit den Tatsachen des Himmels rechnest, dass er dir Kraft gibt, dass er dich befähigt, dass er dich nicht verlässt und dass er dir beisteht, dass er dir den nächsten Schritt zeigt. Amen.